Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Gast heute ist Daniel Niederberger. Daniel Niederberger gestaltet seit den 2000er Jahren die Zukunft der Automobil- und Technologieindustrie im internationalen Kontext. Er ist Geschäftsführer der New Mobility Business GmbH in München, einem Beratungsunternehmen mit Fokus auf strategische Ausrichtung und Wachstum. Daniel kennt sich also bestens mit den aktuellen Themen im Automobilsektor zwischen China und Europa aus. Und deswegen möchte ich heute genau über diese neuen Entwicklungen mit ihm sprechen. Daniel, herzlich willkommen bei China Impulse. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, Alexandra. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf.
Ja, wir haben heute viele Themen, viele Fragen. Es gibt auch viel zu besprechen über die Automobilbranche und über die aktuellen Entwicklungen in diesem Sektor. Wir konnten ja in den letzten Jahren immer mehr ein Paradigmenwechsel in der Automobilbranche beobachten. Zum einen den Shift von autozentrierten zu benutzerzentrierten Modellen und Entwicklungen nach dem Motto erst die Software, dann das Auto. Und zum anderen die Fahrzeugkonnektivität und das autonome Fahren, die auch immer stärker an Bedeutung gewinnen. Kannst du uns zum Einstieg ein wenig mehr dazu erzählen, welche Themen aktuell in der Automobilindustrie im Vordergrund stehen?
Ja, sehr gerne, Alexandra. Wir haben, kurzer Rückblick, in den 10er-Jahren kamen diese großen Trends, die wir heute haben, alle zum ersten Mal auf. Das Thema Elektromobilität, das Thema Digitalisierung, auch die zunehmende Fahrerassistenz hat da bereits ihre erste große Berechtigung erfahren. Und das hat sich jetzt einfach weiterentwickelt. Die E-Mobilität, das ist, glaube ich, für alle das Offensichtlichste, die wird unverändert kommen. Man sieht gerade im asiatischen Raum und auch in China hier sehr, sehr große Wachstumszahlen mit Marktanteilen bis zu 25-30% bei den Neuzulassungen. In Europa ist es ein bisschen abgemildert wieder, aber in den meisten Staaten eben auch sehr von positiver Entwicklung. Und in Amerika sind wir da noch ein bisschen weiter dahinter, aber das wird eben auch etwas verzögert kommen. Das ist das ganz große Thema, das so permanent läuft. Wir haben dann noch die weiteren Themen Konnektivität, wie du es bereits angesprochen hast. Das Fahrzeug wird natürlich analog auch vom Smartphone immer stärker personalisiert werden. Das heißt, es wird mein zweites Buddy sozusagen. Ich kann immer mehr Funktionen, die ich auch vom Smartphone oder vom Computer kenne, dort nutzen. Ich kann im Prinzip persönliche Dienstleistungen auch nutzen, Services buchen, die Fahrzeuge auch konfigurieren mit Updates, mit Upgrades, mit Over-the-Air-Themen. Und das ist aktuell eigentlich so das ganz große Thema auch der nächsten Jahre, weil natürlich hier das Kundenerlebnis auch am größten ist. Und insofern kann man natürlich auf jeden Fall sagen, ist es ein benutzerzentriertes Modell geworden. Und da natürlich die Benutzerzentrierung auch aus dem Computerzeitalter hochrangig jetzt kommt, ist es eben auch dann sehr stark einhergehend mit dem Software-Defined Car.
Und wie ist es mit dem Thema autonomes Fahren, so im Vergleich Europa, USA und China? Was beobachtest du da für Entwicklungen?
Ja, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Entwicklungen. In Europa wird das autonome Fahren hauptsächlich noch als weiterentwickelte Fahrerassistenz entwickelt. Das heißt, wir kommen von den Leveln 2 über 3, vielleicht auch 3 plus weiter. Das heißt, ich habe in zunehmend privaten Fahrzeugen dann auch einen immer höheren Assistenzgrad. In Amerika sieht man diese Entwicklung auch, aber man sieht eben vor allem von den Technologieunternehmen wie zum Beispiel Waymo oder Mobileye auch Entwicklungen getrieben, die wirklich bis hin zu Level 5 gehen. Das heißt, das, was wir im Prinzip von der Eisenbahn kennen, ich steige ein und es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, hier ans Steuer einzugreifen, was dann am Ende die Grundlage auch ist für diese Robotaxis, die ja sehr viele auch mit Sehnsucht erwarten. In China ist die Entwicklung auch beiderseits. Es gibt im Prinzip hier diese Fahrerassistenz, die immer besser wird für zunehmend auch immer mehr Privatfahrzeuge und auch diese Robotaxis, die bereits dort auch in einigen Städten im Einsatz sind und recht gute Ergebnisse auch aufgewiesen haben. Also man kann aus Amerika und China berichten, dass hier sehr viel Entwicklung auch auf das vollautonome Fahren gelegt wird und dass die Testflotten immer größer werden und auch die Fehler, die dabei manuelle Eingriffe noch bedingen oder auch im Straßenverkehr dann irgendwelche Probleme verursachen, dass die eben sehr, sehr stark zurückgehen. Genau. Also das sind die beiden Hauptstoßrichtungen. China, USA wird eben das Robotaxi massiv gepusht. In Europa und auch bei den deutschen OEMs sehen wir eher eine Weiterentwicklung der normalen Assistenzfunktionen.
Und siehst du da auch einen großen Unterschied zwischen China und den USA, wie die Entwicklung abläuft? Weil du sagst, sie testen ja beide auch sehr viel und es wird viel Wert darauf gelegt. Siehst du da besondere Unterschiede auch?
Ja, das ist in Amerika natürlich bedingt durch sehr viel Datensammeln. Da haben natürlich die IT-Konzerne, die das aktuell auch treiben, einen sehr, sehr großen Vorteil, weil die natürlich über Rechenzentrum, über Datenverbindung verfügen, die natürlich hier die Sammlung von vielen Felddaten relativ leicht gestalten. Am Beispiel Tesla kann man auch sehen, dass man sehr viele Daten bereits aus der aktuellen Flotte mit aufzeichnet und dabei natürlich immer bessere Modelle auch des Fahrverhaltens und auch der Umgebung natürlich macht. Insbesondere auch, wenn man jetzt Richtung Machine Learning und KI-Funktionen noch weiterdenkt, ist es natürlich von sehr, sehr großem Wert, wenn ich ganz, ganz viele Daten bereits aus den Fahrzeugen habe, die heute fahren, Videodaten, Umfelddaten, auch typische Fehlerlösungsprozesse, um damit die algorithmischen Modelle immer weiter zu entwickeln. Das wird in China im Wesentlichen auch so gemacht, aber hier ist es ein bisschen singulärer. Das heißt, die Testflotten sind eher einzelne Unternehmen, die das vorantreiben und damit natürlich auch mit kleineren Datenbeständen arbeiten, kleinere, abgesperrtere Bereiche auch haben, wo sie eben sehr sicher sind, dass die Modelle funktionieren. Der Rollout, glaube ich, dürfte in China ein bisschen problematischer werden, weil einfach hier die Verkehrsumgebung auch nochmal herausfordernder ist im Gegensatz zu Amerika. Ein bisschen unterschiedlicher Entwicklungsansatz, aber im Wesentlichen gehen natürlich beide in die gleiche Stoßrichtung.
Ja, und um noch ein bisschen bei den chinesischen Herstellern zu bleiben. Letztes Jahr bezogen sich ja die ganzen Schlagzeilen zur internationalen Automobilausstellung zu IAA vor allem darauf, dass chinesische Hersteller die Messe dominierten. Was meinst du, welche Autobauer aus China sind zurzeit besonders wichtig in Bezug auf Innovation und Fortschritt? Und was sollten wir hier auch in Europa über sie wissen?
Ja, China hat natürlich aktuell über 100 OEMs. Die meisten wird man im Besten gar nicht kennen und viele sind auch nur für den chinesischen Markt tätig. Es gibt ungefähr 10, 15, die wirklich auch ein weltweites Produktangebot anstreben. Was wir hier feststellen können und eben auch auf der IAA sehr, sehr deutlich zu sehen war, dass das vor allem BYD und NIO sind. Es gibt noch einen Premium-Ableger mit Li Auto, der kleinere Stückzahlen baut, aber eben auch eher in die Hochpreisecke verortet ist. Und da hat man auf der Messe letztes Jahr in München eben schon sehen können, dass man hier einen sehr, sehr großen und breiten Aufschlag in Europa machen möchte. Bietet mittlerweile auch Fahrzeuge an über die gesamte Modellpalette, das heißt wirklich von dem Einstiegs- bis hin zu einem D-Segment-Fahrzeug. Und was wir darüber wissen sollten, ich glaube, spannend ist einfach anzuschauen, wie die Fahrzeuge gestaltet und auch entwickelt werden. Der Fokus liegt in den meisten Fällen auf einem soliden Fahrzeug, so würde ich es mal nennen, mit soliden Automotive-Kompetenzthemen, aber eben sehr, sehr stark erweitert um das Thema Digitales, große Bildschirmkonzepte, große Benutzerinteraktion, verhältnismäßig einfach verständliche Softwarethemen. Und damit sind die natürlich in einem, ja, kann man sagen, gewisse Marktlücke auch reingekommen, weil eben dieses, was wir am Anfang hatten, Software-Defined Car, stärker benutzerorientiert, natürlich sehr, sehr stark über das Digitale und Infotainment gehen wird. Hinzu kommt natürlich, dass die drei besagten auch sehr, sehr gut sind im Bereich Elektroantrieb. Das heißt, sie haben hier eine große Palette, teilweise ausschließlich Elektrofahrzeuge im Programm, die auch gute Reichweiten zu wirklich akzeptablen Kosten ermöglichen. Insofern, glaube ich, ist es auf jeden Fall, was man lernen kann, wie man hier ein stimmiges, gutes Gesamtpaket anbietet mit einem hohen digitalen Vernetzungswert für den Kunden.
Ja, und du hattest auch schon BYD erwähnt. Da merkt man auch ganz besonders bei BYD, wie sie sich eben in der gesamten Wertschöpfungskette positionieren wollen und wie sie da eben von der Batterie, von den Rohstoffen sogar über die Batterie hin zum fertigen Auto so viele Schritte wie möglich selber in der Hand haben möchten, um sich da auch so unabhängig wie möglich von anderen Partnern zu machen. Das ist ja schon auch eine Besonderheit, oder? Wie siehst du da die Entwicklung von BYD?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist in der Tat diese komplette Integration über die Wertschöpfungskette. Das ist was Sie im Autobereich sehr selten sehen. Also der Autobereich, gerade im westlichen oder auch im amerikanischen Bereich, ist geprägt von einer sehr, sehr großen Zuliefererstruktur, wo eben einzelne Unternehmen jeweils Module, Baugruppen oder auch Dienstleistungen zuliefern und der OEM fungiert als Integrator. Das ist das typische Geschäftsmodell, das wir im Westen kennen. Tesla hat das bereits anders gemacht. Das ist auch interessant. Man denke auch an die großen Batteriefabriken, weil man eben gesagt hat, die Batterie ist eine Schlüsselkomponente, die wir auch selbst machen müssen. Bei BYD geht das Ganze noch ein Stück weiter. Hier sind auch Elektronikumfänge und so weiter Kern der Eigenleistung. Und der Vorteil ist natürlich, ich habe hier die komplette Kontrolle über das Gesamtsystem. Das heißt, wenn ich einzelne Justierungen mache oder eben die Abstimmung von einzelnen Komponenten, dann habe ich im Regelfall weniger Kommunikationsaufwand, weniger Schnittstellen, habe auch weniger Change Requests und solche Dinge und habe dann natürlich die Möglichkeit, auch entsprechend schneller zu sein. Und das sehen wir gerade auch bei den chinesischen OEMs, dass die natürlich mit Produktentwicklungszeiten von 18, 22 Monaten, das ist deutlich, deutlich unter dem bekannten Niveau arbeiten und entsprechend hier dann auch Technologie schneller in die Fahrzeuge integrieren können, respektive eben auch schneller auf neue Zyklen aufspringen können. Also ist vielleicht nicht das finanziell Optimum, das ist es vielleicht nicht, weil wenn ich mehrere Lieferanten am Markt habe, die ich natürlich preislich da auch verhandeln kann, habe ich im Regelfall eine größere Preissetzungsmacht. Aber es ist eben, wie bereits gesagt, diese Gesamtintegration, die einfach ein stimmigeres Konzept einfacher und schneller ermöglicht.
Ja, und wir haben jetzt ein bisschen über die OEMs gesprochen, aber wir sehen auch immer mehr branchenfremde Technologieunternehmen, die in den Automobilsektor einsteigen. In China sind da Huawei und Xiaomi aktuelle Beispiele. Wie siehst du das, was sich da entwickelt und wie da auch andere Unternehmen, die bisher nicht in der Automobilbranche tätig waren, in diesen Sektor einsteigen?
Ja, das ist auch eine recht spannende Entwicklung, muss man sagen. In der Vergangenheit war natürlich das Automobil-Know-how die Schlüsselkomponente, um auch überhaupt Fahrzeuge auf den Markt bringen zu können. Das hat sich dann in den 90ern, 2000ern etwas geöffnet, wo dann auch die Lieferanten für neue Anbieter hier Dienstleistungen angeboten haben und man eben auch ohne dieses große automobile Legacy-Know-how in den Markt konnte. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Die Lieferanten bieten heute hier sehr, sehr viel Kompetenz im Entwicklungsbereich, auch mit Baugruppen, Bauteilen off the shelf an, um natürlich diese Grundautomobilausrichtung zu erreichen. Und absolut, Huawei und Xiaomi sind natürlich auch Player, die kommen genau aus diesem digitalen Bereich und sind dann natürlich froh, wenn sie eben im Automobilmarkt die anderen Kompetenzen und Themen, die ihnen vielleicht auch noch fehlen, einfach zukaufen können und integrieren und dabei im digitalen Footprint ihre wirkliche Differenzierung machen. Und die kommen ja beide auch sehr, sehr stark vom Mobilfunkmarkt, vom Smartphone-Markt, von der Mikroelektronik. Das sind genau die Themen mit der Kundenvernetzung, die natürlich heute bei den Kunden sehr, sehr stark gefragt sind, insbesondere in Asien. Aber wir sehen das praktisch in Europa und USA auf einem fast vergleichbaren Level. Und das sind natürlich die Vorteile, die man hier nutzen kann. Ja, es ist quasi ein neuer USP, der aus ihrer Kernkompetenz erwächst und der Rest, den sie eben nicht so gut können, der wird eben zugekauft und integriert. Das kann man auf jeden Fall machen und das wird auf jeden Fall auch spannend zu sehen, wie die das Ganze aufbauen. Natürlich darf man nicht vergessen, alles hier irgendwie zusammenzukaufen bei Lieferanten, bedingt eine große Integrationskompetenz und auch eine Abstimmungskompetenz. Da brauche ich dann doch wieder recht viel Erfahrung oder entsprechend eben weitere Lieferanten und Dienstleister, die das übernehmen. Genauso natürlich auch das Thema Service- und Händlernetz. Das sind Dinge, die sind bei vielen eben regional gewachsen. Oder wie bei BYD und NIO wird es eben in großem Umfang auch aufgebaut. Das steht bei den beiden natürlich noch aus. Da werden sie auch nicht ganz drum rumkommen, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr ernst zu nehmen, wie hier einfach mit komplett disruptivem Ansatz die neuen Player auch in den Markt kommen.
Ja, und es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie sich diese neue Konkurrenz auch etablieren kann und wie sie das in Zukunft auch weiter vorantreiben werden, wie sie dann selber innovativ und fortschrittlich bleiben und wie dann die bestehenden OEMs damit umgehen. Mhm. Du hattest vorhin auch erwähnt, wie einige neue chinesische Autohersteller stark nach Europa expandieren aktuell. Und gleichzeitig hören wir auch immer mehr darüber, dass Innovationen mittlerweile in China für China entstehen und dass sich dieser Trend eben zu Local for Global, also aus China für den globalen Markt, entwickelt. Was meinst du, was bedeutet das für Kooperation zwischen europäischen und chinesischen Autobauern? Und glaubst du, dass sich in diesem Zusammenhang auch die Dynamiken der Zusammenarbeit verändern?
Ja, das wird mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Impact haben. Wie bereits gesagt, die Innovationen, die gerade aus China kommen, sind in hohem Umfang der elektrische Antrieb und das Thema digitale Software-Kunden-Interaktion. Und da ist auch, muss man sagen, von der asiatischen und auch chinesischen Kultur teilweise einfach ein bisschen mehr an Gadgets gefordert. Also man denke auch an das Thema Gaming und so im Auto, was dort eben sehr, sehr stark gemacht wird. Und da ist im Westen der Bedarf nicht so groß. Und wenn man hier natürlich jetzt lokale Kompetenzen aufbaut, ist es naheliegend, damit auch irgendwo auf den Weltmarkt zu gehen. Man muss nochmal die Zahlen sich vergegenwärtigen. In China hat knapp 30 Millionen Fahrzeugmarkt. Das ist ungefähr ein Drittel des Weltmarktes. Das ist ein riesengroßer Markt. Das ist ungefähr so groß wie USA und Europa zusammen. Das heißt, die werden natürlich erstmal versuchen, in ihrem Heimatmarkt das Ganze auszuschöpfen. Das ist auch das Einfachste und das Naheliegendste. Aber wenn ich hier differenzierende Technologien und eine hohe Kundeninteraktion sehr, sehr gut kann, ist es recht logisch, damit auch diesen Local-for-Global-Ansatz zu machen und versuchen, diese Fahrzeuge eben mit dieser differenzierenden Technologie auch woanders hin zu verkaufen. Das wird natürlich in erster Linie auf dem restlichen asiatischen Markt sein. Das sind ja sehr, sehr viele Länder mit wirklich auch, ich sag mal, 80, 100 Millionen. Indonesien, glaube ich, hat 300 Millionen Einwohner. Das ist ein sehr, sehr großer Markt, der für China der erstmal da ist. Und natürlich will man dann auch Richtung Europa gehen. Das bietet sich an, weil Europa eben auch relativ teure Autos in Summe verkauft und damit auch der Markteintritt mutmaßlich einfacher gelingt, weil ich auch eher vielleicht eine Offenheit habe für neue Konzepte. Und in der Zusammenarbeit wird das natürlich besonders spannend. Also gerade von den deutschen OEMs kann man bisher sagen, dass immer mehr auch local for local entwickelt wird. Also ich habe wirklich lokale Entwicklungszentren beispielsweise in China oder USA und entwickle dann eben Fahrzeuge und Konzepte für den dortigen Markt. Das wird weiter fortschreiten. Das heißt, ich habe eine größere Autonomisierung von einzelnen Märkten. Das wird auch vor allem, da jetzt auch Zölle und so weiter im Raum stehen, auch deswegen nochmal weiter vorangehen. Und natürlich, dieses Local for Global ist aus der chinesischen Sicht absolut nachvollziehbar. Und by the way, die westlichen Automobilhersteller haben das auch so gemacht und haben damit den Weltmarkt erobert. In der Zusammenarbeit, das wird sich noch ein bisschen rausstellen, wie das funktioniert. Man kann einfach bereits feststellen, dass die chinesischen Lieferanten und auch die OEMs einfach eine andere Taktrate haben. Also Dinge deutlich schneller vorantreiben und das ist mitunter auch eine Herausforderung für die westlichen OEMs und auch für die westlichen Lieferanten, muss man sagen.
Ja, und man merkt auch schon, dass sie gar nicht drum herum kommen, Partnerschaften mit chinesischen Automobilherstellern, aber auch mit anderen Playern zu schließen, um da auch weiter zu forschen, zu entwickeln, weiterzukommen, auch selber dann fortschrittlicher zu werden, wie da, was mir jetzt spontan einfällt, die Kooperation zwischen Volkswagen und Horizon Robotics in China. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, was sich da jetzt auch immer mehr formt und was man immer mehr beobachten kann. Ne?
Ja, genau. Man kann auf jeden Fall sagen, dass im automobilen Bereich immer mehr Technologien und Kompetenzfelder auch eingesetzt werden, die jetzt außerhalb des Fahrzeugs eigentlich sind. Das heißt eben gerade Batterietechnik, Robotik, Energiethemen, auch Kommunikationsthemen. Und damit drücken natürlich auch neue Firmen in den Vordergrund, die vielleicht bisher nicht Kernlieferant waren, sondern eher auch aus dem Startup-Bereich erwachsen sind.
Ja, sehr spannende Themen. Wir könnten uns natürlich über jede einzelne Frage auch noch stundenlang unterhalten. Aber ein Riesenthema, was wir heute auch gar nicht weglassen können, sind im Kontext der europäisch-chinesischen Automobilbranche aktuell die Strafzölle, die die EU-Kommission verhängen möchte, eben mit der Begründung, dass subventionierte E-Auto-Importe aus China der europäischen Autobranche schaden würden. Und was ich ganz spannend dabei finde, ist, dass davon eben nicht nur die chinesischen, sondern auch zum Beispiel deutsche Hersteller betroffen sind, die vor Ort in China von der chinesischen Regierung ebenfalls mit Steuervergünstigungen oder mit günstigen Grundstücken für ihre Fabriken und so weiter unterstützt werden. Und ich habe auch letzte Woche in den Medien gelesen, dass darüber berichtet wird, dass Volkswagen und BMW zum Beispiel von den Strafzöllen sogar härter getroffen sein könnten als chinesische Konzerne. Was hältst du denn von diesem ganzen Thema Strafzölle in diesem Zusammenhang und von dem, was da gerade diskutiert und eingeführt wird?
Ja, ist, glaube ich, ein sensibles Thema, was man im gesamten politischen und volkswirtschaftlichen Kontext auch sehen muss. Wenn man jetzt, da kann ich teilweise auch manche Dinge nicht beurteilen, ganz ehrlich, wie groß die Subventionen sind, die dort lokal gemacht werden. Das ist teilweise, glaube ich, auch für uns schwierig, transparent zu machen. Aus Amerika kann man sagen, gab es das auch immer mal wieder. Diese Vorwürfe von Industriesubventionen werden auch bei der Luftfahrtindustrie, Airbus, Boeing, auch immer mal wieder angebracht. Gut möglich, dass da was dran ist. Und damit sind natürlich de facto ungleiche Bedingungen gegeben. Das kann man, glaube ich, erstmal so konstatieren. Grundsätzlich sind aber Zölle eher wohlstandsmindernd. Ich glaube, das hat jeder, der mal was mit VWL und BWL gemacht hat, weiß das. Das heißt, wir erreichen natürlich jetzt hier nicht mehr das Marktoptimum für den Kunden. Und er hat jetzt hier auch Nachteile, um ein Produkt zu kaufen. Die Frage ist halt, fängt das an und wo hört das auf? Ja, wir reden jetzt über einzelne Fahrzeuge, über einzelne Marken. Reden wir am Ende auch über Bauteile, über Komponenten, vielleicht noch irgendwie über Dienstleistungen, die auch damit betroffen sind, oder digitale Services. Das könnte man sich auch irgendwie prohibitiver vorstellen als heute. Ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Und das Beispiel, was du angesprochen hast mit VW und BMW, das habe ich auch gelesen. Das ist auch relativ gut nachvollziehbar, weil BMW eben zum Beispiel diesen iX3 in China baut und den er in Europa verkauft. Und das macht ja auch Sinn, wenn man hier eine Werkeplanung hat, die weltweit einfach das Optimum ermöglicht. Und die Fahrzeuge werden dann natürlich hier entsprechend auch betroffen. Klar, die sind in China gebaut, das ist richtig. De facto ist es ein deutscher Hersteller. Also, dass wir einige Leute hier auch verärgern, die vielleicht dann sich gern solche Fahrzeuge kaufen würden und natürlich jetzt nicht zwingend auch die Hintergründe der Produktionsstandorte und so weiter kennen. Ich bin immer ein Freund, ganz ehrlich, dass man irgendwo fair in Austausch geht und Partnerschaften macht. China ist natürlich, wird auch irgendwo als Konkurrent gesehen und mit unfairen Methoden und so weiter. Wie gesagt, der Zusammenhang ist da relativ groß und vielleicht auch nicht überall transparent. Ich würde aber schon mahnen, dass man hier, glaube ich, maßvoll vorgeht, weil einfach beide Länder von gegenseitig auch profitieren können.
Und was wäre deiner Meinung nach eine Alternative zu diesen Strafzöllen, die die europäische Industrie unterstützen und vielleicht auch Arbeitsplätze in Europa sichern könnte?
Ja, das sind wir jetzt wieder bei sensiblen Themen, Alexandra. Ich glaube natürlich, dass wir einfach hier die Standortbedingungen, die müssten einfach besser sein. Ja, da sind wir jetzt tief in der Politik drin. Das ist das Thema Energiekosten, Energieverfügbarkeit. Sicherlich auch das Thema Abgaben und Steuern, die gerade auch für Unternehmen immens hoch sind. Und man sieht ja auch, dass hier sehr, sehr viele Unternehmen und auch die Lieferanten in eine Verlagerung gehen. Das zweite Thema, was ich da aber auch noch in dem Zusammenhang gerne aufbringen möchte, ist das Thema Innovation. Und das ist ein bisschen schwieriger gelagert, weil es auch mit Mindset und Fortschrittsdenken einhergeht. Und ich glaube auch, die Zolldiskussion wäre nicht so groß, wenn wir in vielen Bereichen einfach innovativer und schneller wären. Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Das ist, glaube ich, die Stoßrichtung, zu sagen, okay, wir gehen stärker auf eine kundenzentrierte Ausrichtung. Wir arbeiten mehr mit Startups zusammen. Wir bringen mehr frischen Wind rein. Wir denken vielleicht Geschäftsmodelle auch etwas neu, um hier quasi auch wirklich auf der Produkt- und Service-Ebene einen Unterschied zu machen. Das kann von der Politik angestoßen werden und auch unterstützt werden. Das ist aber natürlich auch ein Teil, wo die Akteure, die Manager und auch die Verantwortlichen angesprochen sind, hier vielleicht etwas über den Tellerrand hinaus zu denken. Das Thema Autos entwickeln, bauen und verkaufen, ich glaube, das ist am Ende zu simpel gedacht, ja, weil auch die Kundenwünsche immer weiter voranschreiten. Und wenn man sieht, wie viel Umsatz man auch mit digitalen Diensten machen kann, da ist noch viel Spielraum, den man bei uns, glaube ich, auch heben könnte.
Ja, und man merkt auch in diesen ganzen Diskussionen zu den Strafzöllen, also viele sagen, dass es die chinesischen Autohersteller auch gar nicht wirklich so beeinflussen werden und dass es auch nicht bedeutet, dass sie weniger nach Europa exportieren werden, was ja auch wiederum bedeutet, dass die Konkurrenz am Ende doch ganz gut sein könnte für die deutschen Autohersteller, die damit dann hoffentlich auch schneller voranschreiten und schneller auch innovativer werden, wie du auch schon erwähnt hast.
Könnte man so sehen, ja.
Ja, um ein bisschen auch in die Zukunft zu schauen, welche aktuellen Trends siehst du denn in der Automobilbranche in Europa, den USA und China im Vergleich?
Ja, bleiben wir mal kurz in China. Also wie gesagt, diese ganz vielen OEMs, die es dort gibt, die werden sich sehr, sehr stark konsolidieren für den Heimatmarkt und vielleicht die 10, 12 werden übrig bleiben für den Weltmarkt oder zumindest für den asiatischen Markt. Ich glaube, die machen da aus ihrer Sicht, glaube ich, so ziemlich alles richtig. Sie gehen sehr stark auf Elektroantrieb, teilweise auf Hybrid. Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Die werden da weitermachen. Die Gesamtmobilisierung, Mobilitätsrate ist in Asien noch nicht so groß. Das heißt, hier ist auch der Verkauf von Fahrzeugen ein sehr, sehr großes Thema. Und Robotaxis werden natürlich das System gezielt irgendwo in manchen Städten ergänzen. Da ist auch noch viel Aufbauarbeit nötig, aber das wird eine Ergänzung sein. In USA sehen wir eigentlich auch eine zunehmende Elektrifizierung. Die OEMs richten sich auch digitaler aus. Man sieht natürlich mit dem Konglomerat aus den Technologiefirmen, jetzt Tesla, Mobileye, Waymo, diese sehr, sehr großen Bemühungen auch in diesem Robotaxi-Markt Fuß zu fassen und hier eben auch Technologie-Stacks dann zu entwickeln, die man an andere vielleicht auch verkaufen könnte. Das muss dann nicht zwingend ein Robotaxi sein, das könnte natürlich auch zum Beispiel eine Oberklasse-Limousine sein, wo man eben dann so ein gesamtautonomes System einbauen kann. In Europa sehen wir eigentlich auch eine ähnliche Entwicklung, zunehmende Elektrifizierung, zunehmend mehr digitale Dienste. Wir haben ja die beiden ganz großen Blocks Stellantis und auch die VW Group, die hier im Prinzip mit ihren Marken auch lokalspezifische Differenzierungen fortsetzen. Bei den Premiums, wenn man jetzt mal BMW, Mercedes, Porsche, Audi rausnimmt, sehen wir vielleicht einen leichten Schwenk auch dahin, dass man die Verbrenner etwas länger laufen lässt und länger baut. Das ist aber aus deren Betrachtung und Marktsegmentierung auch nachvollziehbar. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie die Elektromobilität deswegen grundsätzlich irgendwie hinten runterfällt, sondern die ist einfach, der Hochlauf der Elektromobilität ist weltweit sehr, sehr unterschiedlich und das berücksichtigen die natürlich auch. Ich glaube, was wir wirklich im Auge behalten sollten, ist nicht zwingend auch die Autos, die China nur hier in Europa verkauft. Das werden am Ende vielleicht ein paar Millionen auch sein und auch ein nennenswerter Anteil. Aber ich glaube, mehr Bedenken sollten wir haben mit den Marktanteilen, die China vermutlich im asiatischen Raum erreicht. Und das ist eben die Mehrheit der Menschen, die dort lebt. Und das ist natürlich auch ein Markt, wo zum Beispiel ein VW oder auch eben europäische weitere Fabrikate ganz gut präsent sind. Und da sehe ich ganz ehrlich die größere Gefahr, dass hier uns einfach Weltmarktanteile aus europäischer Produktion wegbrechen und die auch dann Richtung China wandern.
Ah ja, das ist ein spannender Punkt, dass wir uns auch andere Märkte anschauen sollten und speziell Asien auf jeden Fall. Was würdest du sagen, abschließend, um unsere Diskussion heute auch etwas zusammenzufassen, ist ein Fazit deiner Beobachtung im Automobilbereich in China? Was können wir in Europa für unsere eigene Entwicklung und für die Zukunft der Automobilbranche auch mitnehmen und lernen?
Eine Menge, glaube ich, kann man lernen. Also China macht, glaube ich, insgesamt einen guten Job. Die agieren auch total logisch nachvollziehbar, von da ausgehend, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Ich glaube, wir sollten einfach stärker an kundenzentrierte Systeme denken, stärker auch hier Software- und Elektronikplattformen aufbauen, die weniger komplex sind und damit einfach auch schneller anpassbar sind. Ich glaube, wir brauchen mehr Speed insgesamt in der gesamten Wertschöpfungskette, vor allem auch im Entwicklungsbereich. Wir haben auch, glaube ich, Nachholbedarf, wenn es darum geht, die Fahrzeuge über die Laufzeit aktuell zu halten. Das heißt, über Updates und Upgrades Funktionen nochmal anzureichern und abzudaten, sodass die Fahrzeuge auch länger frisch und aktuell sind und damit nebenbei gesagt auch einen größeren Restwert haben. Also ich glaube, das sind so Dinge, da sollten wir uns mit verstärkter Intensität darum kümmern. Und dann würde ich auch nochmal sagen, das Ökosystem, das hier da ist, aus sehr, sehr vielen Lieferanten, auch Startups, auch Hochschulen, ich glaube, hier kann auch eine größere Nutzung erfolgen. Ja, die neuen Technologiefelder, wie bereits angesprochen, kommen viele nicht aus dem originären Fahrzeugbau und damit auch nicht zwingend von OEMs oder Lieferanten. Aber wir tun gut daran, wenn wir hier die einzelnen Kompetenzen und Technologiefelder zusammenbringen und eben auch weiterentwickeln. Also man sieht das auch wie Tesla zum Beispiel mit dem ganzen Robotics-Thema. experimentiert. Das ist natürlich, wenn man jetzt von einem Automobilgeschäft kommt, kein Kernbereich. Das ist richtig. Aber es sind natürlich sehr, sehr große Wachstumsfelder, wo diese zentralen Megatrends Digitalisierung, Elektronik und KI zusammenlaufen. Und warum, ganz ehrlich, man kann hier auch einen zweiten Geschäftsbereich aufmachen als OEM oder eine zweite Firma gründen, die solche Dinge anbietet und damit auch gegenseitig mit dem Automobilgeschäft Synergiepunkte finden. Also ich glaube, da ist viel, viel möglich, wo, glaube ich, wir zu wenig out of the box denken.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Man kann es auch zusammenfassen als offen sein, über den Teller dran schauen und schauen, was eben auch andere machen. Das merke ich auch ganz oft in meinen Vorträgen und Workshops, dass der erste Schritt auch ist, dass man überhaupt offen dafür ist, zu schauen, in dem Fall, was China macht, was sich dort entwickelt und was wir jetzt auch hier im Rahmen von Kooperationen und von Know-how mitnehmen können, um fortschrittlicher zu werden. Ja, wenn sich unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mehr mit dir über diese Themen unterhalten möchten, wo können sie dich denn am besten online finden?
Also am besten natürlich über LinkedIn, Daniel Niederberger, oder über die Company-Website newmobilitybusiness.com. Ich bin immer gerne für Gespräche und Diskussionen zu haben. Persönlich auch oft in München.
Sehr gut. Ich verlinke das auf jeden Fall und dann kann man sich gerne bei dir melden. Und zum Schluss noch zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Zum einen, hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, welche Internetressource sie nutzen oder welches Buch sie unbedingt lesen sollten, um China besser zu verstehen? Vielleicht auch im Zusammenhang mit der Automobilbranche, wenn du da eine Empfehlung hast?
Nichts Dediziertes, würde ich mal sagen, weil vieles auch gerade nicht mehr als Buch herauskommt, sondern eher in diversen Reports oder PDFs rauskommt. Was mir generell geholfen hat, China besser zu verstehen, sind diese Bücher von Frank Siren. Die sind sicherlich auch einigen bekannt, der einfach sehr, sehr gute Einblicke hat in die chinesische Kultur, chinesische Welt. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, um auch logisch nachvollziehen zu können, warum sie eben so agieren, wie sie agieren. Also das kann ich, glaube ich, auf jeden Fall empfehlen. Das hilft, sich mal in dieses Ökosystem reinzudenken. Ansonsten bekomme ich die meiste Information in der Tat mit Gesprächen mit Experten und Managern und Gründern und auch von der Finanzseite. Das ist vielleicht auch meiner Tätigkeit hier an der Schnittstelle geschuldet. Und da erfährt man natürlich erfahrungsgemäß am besten. Würde ich auch entsprechend als Empfehlung so rausgeben. Es gibt viele Möglichkeiten, sich auch auf Messen, Konferenzen oder Meetups entsprechend hier mit Menschen und Insidern auszutauschen.
Auf jeden Fall. Und so bekommt man ja eben die aktuellsten Informationen, denn es sind so schnelllebige Felder und es passiert ständig so viel Neues, dass man da fast gar nicht mitkommt, auch wenn man sich im Internet oder über Newsletter informiert.
Ja, und natürlich auch über deinen Kanal.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Und wenn du jetzt zum Schluss nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich die aktuellen Top 3 Themen oder Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt allgemein?
Also ich glaube, das ist sicherlich dieses Thema Software-Kunden-Interaktion nach vorne gerichtet. Im Backend natürlich auch die ganze Elektronik und Sensorik dahinter. Das sind die großen Themen, weil es eben, wir kennen das ja alle vom Computer. Na, da ist mit einer entsprechenden Hardware ganz viel möglich, ganz viel Personalisierung und Use Cases. Und das treiben die natürlich sehr, sehr stark voran. Und auch hier sieht man eben sehr, sehr viel industrieübergreifende Kooperationen. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das sich noch weiterentwickelt. Themen werden auch sein, sowas wie das Web 3.0, Metaverse, Augmented Reality Integration. Da sieht man eben auch, dass da chinesische Player bereits ganz interessante Konzepte vorlegen.
Ja, Daniel, sehr schön. Ich könnte dir, wie gesagt, auch noch 1000 Fragen stellen. Das ist auch sowieso ein weites Feld mit der Automobilbranche. Und ich finde es auch sehr spannend, deine Einblicke mitzubekommen. Du hast ja auch vorhin erwähnt, dein Tipp, um sich weiter zu informieren, ist ja auf jeden Fall der Austausch. Das merke ich immer wieder, wenn wir uns austauschen. Also du bist bestimmt auch nicht zum letzten Mal zu Gast hier in diesem Podcast. Vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Das freut mich. Vielen Dank, Alexandra. Das hat super, super viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich noch eine gute Woche.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte, wieder dabei bist. Bis dann und zaijian!